schön, euch zu sehen an diesem dritten Advent. Wie immer bei mir, kurzer Sicherheitshinweis, ich gebe Denkanstöße und beanspruche keine Allgemeingültigkeit für mich. Prüfet alles und behaltet das Gute. Wir haben ja diesen Advent und an Weihnachten das Thema Alpha und Omega. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Anfang und Ende. Und heute möchte ich vom Ende reden oder vom Anfang, je nachdem, wie man es nimmt. Im Buch des Propheten Jesaja, da wo in Kapitel 40 ein neuer Abschnitt beginnt, der über das kommende Reich Gottes und den Weg dorthin erzählt, steht Jesaja 40, 3 bis 5 und Vers 10. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander, also alle Menschen miteinander, werden es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Der Herr kommt gewaltig. Sein Arm wird herrschen. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll eben werden. Gigantisches Bild, oder? Stellt euch das mal vor, so bildlich. Krass. Ganze Gebirge, die sich zusammenfalten, versteckte Täler, die plötzlich sichtbar werden. Eine ganze Welt, die sich vor ihrem Schöpfer neu formt. Kein Wunder, dass sich sowas nicht verleugnen oder übersehen lässt. Das ist ein unglaublich bildgewaltiger Text. Daraus würde sich so eine total epische Filmszene sicherlich sehr gut drehen lassen. Aber es ist so gar nicht das, was ich mit Weihnachten verbinde. Weihnachten ist doch das Baby in der Krippe. Ein paar flauschige Schäfchen drumrum, stille Nacht, heilige Nacht. Oder? Und trotzdem wird in der Adventszeit, der Zeit, in der wir auf die Geburt Jesu warten, immer wieder dieser Jesaja-Text aufgerufen. Und das schon ganz lange. Schon im Lukas-Evangelium taucht der zum Beispiel auf. Dort wird erzählt, dass Johannes der Täufer predigt: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Johannes der Täufer, der sich laut Aussage der Evangelien als derjenige versteht, der das Kommen des Messias ankündigt. Das unmittelbare Kommen von Jesus. Alle Täler sollen erhöht werden. Alle Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig. Und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Jesus ist gemeint. Der Anfang dieser massiven, gigantischen und nicht zu übersehenden Veränderung, die niemanden und nicht einen einzigen Menschen unberührt lassen wird, liegt in einer Krippe, in einem Stall bei einem Baby. Wie kann das sein? Wie kann das für uns verständlich werden? Wie kann dieses Kind der gewaltige Herr sein, vor dem sich alles ebnet? Man kann diesen Text sehr wortwörtlich lesen, man kann ihn auf die Endzeit hinlesen, dass Jesus wiederkommt und so weiter. Ich bin sicher, die meisten von euch können diese Auslegungen selber machen. Aber wie die meisten biblischen Texte kann man diesen Text nicht nur so lesen. Er ist vielschichtig und er zeigt viele Wahrheiten auf. In Lukas 3 sagt Johannes der Täufer, nachdem er den Jesaja-Text zitiert hat, dann weiter zu seinen Zuhörenden, und ich paraphrasiere jetzt etwas: Der Herr kommt und kommt bald. Wie könnt ihr sicher sein, dazuzugehören? Darauf berufen, dass ihr Abrahams Kinder seid, könnt ihr euch dann nämlich nicht mehr. Denn Gott kann aus Steinen Abrahams Kinder machen, der braucht euch gar nicht. Abrahams Kinder, das sind die Israeliten in der Bibel. Und offenbar kennt Johannes viele, die behaupten, allein durch ihre Abstammung zu Gott zu gehören. Johannes scheint da anderer Meinung zu sein. Oder er will zumindest etwas mehr. Er sagt, nein, es gehört mehr dazu, um dabei zu sein bei denen, die mit diesem gewaltigen Herrn gehen, von dem Jesaja erzählt. Was sollen wir denn machen, wird Johannes daraufhin gefragt und greift im Prinzip das vor, was Jesus später lehrt. Wer zwei Hemden hat, der soll dem, der keins hat, eins abgeben. Zwei Hemden. Nicht 50, sondern zwei. Davon eins abgeben. Dasselbe mit Essen. Ihr sollt die Leute fair behandeln, auch wenn es zu eurem Nachteil ist oder ihr dann selber schauen müsst, wie ihr über die Runden kommt. Ihr sollt den anderen kein Unrecht und keine Gewalt antun. Mit dieser Lehre, die Jesus später konkretisieren wird, fangen an, die Berge zu sinken und die Täler werden sichtbar. Das ist der Anfang vom Happy End, vom guten Ende. Das ist, wo dieser gewaltige Schöpfer, der sich an Weihnachten als Kind in der Krippe offenbart hat, beginnt zu wirken. Wo wir ihn sehen kommen können. Ich möchte euch noch mit euch über einen anderen Text reden. Römer 15, Vers 4 bis 13. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Jesus spricht. Entschuldigung, ich war ein bisschen krank. Damit ihr einmündig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Danke. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, Gott zur Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die den Vätern gegeben ist. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um die der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn, alle Heiden, und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, und der wird aufstehen und zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Meine Güte. So. Ich finde hoffentlich auch noch ein bisschen Sprachkraft. Wie ihr sicherlich wisst, gab es am Anfang des Christentums zwei große Fraktionen. Die Christen aus einem jüdischen Hintergrund heraus, die aus einem jüdischen Hintergrund heraus Jesus folgen, und die aus einer Bekehrungserfahrung aus einem anderen Hintergrund heraus Jesus folgen. Das eine sind die Judenchristen und das andere nennt man Heidenchristen. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, war das nicht immer ganz einfach. Am Judentum, da hingen ganz, ganz viele Regeln und Vorstellungen davon, wer dazugehören durfte. Und die Heidenchristen, die waren ein Riesensammelsurium an allen möglichen anderen Kulten und Religionen und Hintergründen und Herkünften. Und die hatten auch wieder jede eigene Vorstellung von der Welt. Was Paulus, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass alle ihren Platz in den Gemeinden gefunden haben, hier schreibt, ist quasi eine Begründung für genau diese Politik der Offenheit in Gemeinden. Genau. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auch wenn der eine sich an jüdische Speisegebote hält und der andere nicht. Und lebt einträchtig gesinnt untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Auch wenn einer von euch mit seinen heidnischen Geschäftspartnern bei denen im Tempel ist und der andere macht es aus Gewissensgründen halt nicht. Und Paulus begründet das mit der Schrift der Juden, auf die sich ja auch Jesu Lehre gründet. Denn was zuvor geschrieben ist, also was vorher aufgeschrieben wurde, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und aus diesen Schriften heraus, die wir heute Altes oder Erstes Testament nennen, begründet Paulus zwei Sachen. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung, das heißt ein Jude geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die den Vätern gegeben ist. Das heißt, Jesus ist Jude. Die Juden sind diejenigen, denen die Verheißung des Messias gilt. Und zu denen ist er zuerst gesendet. Und bei denen ist er geboren und er ist einer von ihnen. Und das lässt sich auch nicht bestreiten oder irgendwie wegdiskutieren. Und es wird auch nicht durch den zweiten Teil des Argumentes aufgehoben oder abgeschwächt. Und der zweite Teil des Argumentes ist dieser. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, die wie geschrieben steht. Und dann kommen die ganzen Beispiele aus dem Alten Testament, mit denen Paulus begründet, den Juden hat Gott eine Verheißung gegeben, die erfüllt wird. Und den Heiden oder Völkern oder anderen und den meisten von uns wird durch Jesus der Weg zu Gott geöffnet. Und zwar allein aus der Barmherzigkeit Gottes heraus. Paulus zitiert hier auch wieder einen Jesaja-Text. Und wiederum spricht Jesaja: Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais. Das ist, also wir Christen deuten das als, ich kann jetzt nichts lutschen, sorry. Okay. Danke. So, wir kriegen das hin. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen aus dem Spross der Wurzel Isais, das deuten wir Christen als einen Verweis auf Jesus. Isai oder Jesse ist der Vater von David und Jesus ist der Nachfahre von David, also Stamm, Wurzel und so weiter. Ne? Und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker, auf den werden die Völker, also wir, hoffen. Das ist Jesaja 11,10, also ein ganz anderer Text als den wir am Anfang hatten, unabhängig davon auch, aber thematisch sehr, sehr ähnlich. Beide Texte lesen wir Christen auf Jesus hin. Und wenn wir unseren Text weiterlesen, der geht theoretisch von Jesaja 40 bis Jesaja 55, wenn ihr zu Hause mal nachlesen wollt, dann finden wir in Jesaja 55,5 nämlich: Siehe, du wirst die Heiden rufen, die du nicht kennst. Und die Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes, des Heiligen der Juden, der dich herrlich gemacht hat. Was hat diese Ankündigung Jesajas, dieser argumentative Text von Paulus, jetzt mit den Bergen zu tun, die sich neigen und den Tälern, die aufsteigen und der Ankunft dieses gewaltigen, unübersehbaren Schöpfergottes? Ich habe euch ja gesagt, hier kann man natürlich eine Endzeitvision lesen oder man liest Weihnachten. In den Zeiten, in denen diese Texte geschrieben wurden, gab es aus jüdischer Sicht keinen größeren Unterschied zwischen den Menschen als der zwischen dem Volk und den Völkern. Zwischen den Erwählten Gottes und den Heiden. Dieser Unterschied, der kann nicht überwunden werden. Es ist der Unterschied zwischen Leben und Verlorensein, zwischen Gott und gegen Gott. Festgelegt allein durch die Geburt. Selbst die Frauen und Eunuchen, die Armen und die Kranken des Volkes Israel gehörten irgendwie noch dazu. Auch wenn sie vieles nicht durften. Ich werde hier so gut versorgt, ich danke euch. Es wird langsam. Selbst die Frauen und Eunuchen und die Armen und Kranken des Volkes Israel gehörten irgendwie noch dazu zum Volk. Auch wenn sie vieles nicht durften. Aber nicht die Fremden. Niemals die Fremden. Nicht, wenn man die Regeln ganz streng beachtet. Das ist ein unüberwindbarer menschlicher Graben, der da sich auftut. Mit der Geburt des Messias beginnt sich dieser Graben zu füllen. Und alle anderen Gräben, die uns vorher getrennt haben, auch. Und sogar der Graben zwischen den Menschen und Gott, das ist, was Jesus tut. Er macht eine ebene Bahn, auf der wir zueinander und zu Gott kommen können. Jesu Leben, Jesu Sterben, Jesu Auferstehung, sie füllen diese Gräben. Sie formen eine Gemeinde, in der Heiden und Juden an einem Tisch sitzen lernen. Apostelgeschichte 10. Eine Gemeinde, in der auch Frauen aktiven Zugang zu Gott hatten, mitgearbeitet haben und ziemlich sicher gepredigt haben. Römer 16 kann man das nachlesen. Eine Gemeinde, in die man sich nicht mit Geld oder Macht einkaufen konnte, aber in der ein an einem fremden Königshof eingestellter Eunuch ohne Frage getauft wird. Apostelgeschichte 8. Eine Gemeinde, die miteinander teilt, was sie hat, unabhängig davon, wie viel der Einzelne beitragen kann. Apostelgeschichte 4. Eine Gemeinde, die den Schwachen helfen möchte, egal aus welchem Hintergrund sie kommen. Apostelgeschichte 6. Und in der Kranke Heilung finden. Apostelgeschichte 3. Und diese Gemeinde ist nicht perfekt. Es sind immer noch Menschen. Sehr schnell treten da Streitigkeiten auf. Leute werden übersehen, Fehler werden gemacht. Man diskutiert, man streitet, wie es in einer Gemeinde halt zugeht unter Menschen. Und es dauert nicht lange in der Kirchengeschichte, bis die vielen guten Grundsätzen, die Lehren von Jesus nicht mehr so richtig im Fokus stehen. Und man wieder kleinlich und menschlich wird und Gräben zieht. Aber trotzdem ist diese Gemeinde ein Weltphänomen, das nicht zu übersehen ist. Die Vision, die Johannes der Täufer in Lukas 3 vorgreift, die Jesus predigt und die später von Paulus und den anderen Aposteln in Worte gefasst wird, die wir heute lesen können, ist eine Gemeinde ohne Grenzen, ohne Gräben zwischen den Menschen, ohne Berge, die sich über andere erheben, ohne Täler, die sich verstecken. Eine Ebene, auf Augenhöhe miteinander und mit Gott. Und alles beginnt an Weihnachten. Alles beginnt mit einem Gott, der als Kind in einer unverheirateten jungen Frau in einem Stall auf die Welt kommt. Zu dem zuallererst arme Hirten und fremde Weise kommen, um ihn anzubeten. Und der dann zum Flüchtling wird, weil die Mächtigen der Welt ihn verfolgen. Das ist, wie sich dieser Gott offenbart, der zwischen sich und uns den Weg ebnet und der uns zusammengestellt hat in Liebe. Das ist dieser Gott, der die ganze Welt geschaffen hat und vor dem sich die ganze Welt verändern wird. Nicht kann, sondern wird. Er kann sogar uns Menschen ändern. Und alle Welt soll es sehen, in der Art, wie wir miteinander umgehen und mit anderen umgehen. Jesaja 40,10, siehe, da ist Gott der Herr und er kommt gewaltig in die Gräben der Menschen und füllt sie. Und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Amen.